Community, ja, alter Schwede, sind wir schnell, oder? Heute habt ihr darum gebettelt, habt gesagt, wir hätten mal wieder Bock auf einen Fußball-Podcast, Krömer liefert. Ich habe einfach mal so irgendwie rumgefragt auf dem Blog und es haben sich ein paar alte Bekannte gefunden. Irgendwie der gute alte Blackie, seines Zeichens Frankfurter, momentan natürlich hier in Bremen Staatsfeind Nummer 1, ist am Start, haben wir schon mal einen Podcast. Blackie, schön, dass du da bist.
Ja, gute Blackie, das bin ich und recht herzlichen Dank auch, dass du mich wieder mit reingezogen hast. Und natürlich gibt es dann gleich so ein, zwei Sachen zu besprechen zwischen uns beiden, ne?
Ja, auf jeden Fall reingezogen. Klingt so, als hättest du nur ein Verbrechen beteiligt. Ja, ja
quasi.
Ja, ja, ja. Der Banasar ist auch da. Banasar glänzt nicht nur durch seine sehr fachkundigen Warcraft 3-Kommentare, sondern er hat auch mal einen lustigen Schallgespruch auf den Lippen irgendwie. Ja, von daher habe ich es auch Banasar, alte Rinde. Komm doch einfach mal zum Podcast dazu. Sonst habe ich mal zu zweit gehört. Diesmal habe ich gesagt, mache ich das Haus richtig voll. Banasar, schön, dass du da bist.
Ja, immer wieder gerne. Wenn ich in Warcraft 3 abdrifte, stopp mich.
Auf jeden Fall. So, und jemand, der zum ersten Mal dabei ist, der Nico, der Decept, ich kenne ihn eigentlich nur von seinen Spenden auf Twitch, von da ist er mir sehr sympathisch. Der Nico, und das ist ganz lustig, weil haben wir nämlich einen Gegenpol zum Banasar, ist BVB-Fan. Bin ja BVB-Sympathisant, von daher passt das alles. Auch da gibt es eine Menge zu besprechen über den BVB. Nico, schön, dass du da bist.
Ja, hi, schön hier zu sein.
Ja, alles klar. Ja, dann haben wir also zwei Pärchen quasi, wenn wir zu tun haben. Ja, der Abstieg ist die neue Meisterschaft. Ich sag's ja immer wieder, irgendwie, ja, wenn ich mir, Bayern hat vorgestern irgendwie 70 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Ja. Von daher kann man ihn schon zur Meisterschaft des nächsten Jahres gratulieren, theoretisch. Reden wir gleich drüber, aber zuerst natürlich Abstiegskampf, ja. Ja, wir sind uns alle einig, dass wir uns eigentlich gegenseitig den Abstieg nicht gönnen. Es gibt sehr viel mehr Vereine, denen wir das lieber gönnen würden. Ich habe überhaupt, habe ich ja letzte Woche auch am Sonntag gesagt, überhaupt kein Problem mit Stuttgart, überhaupt kein Problem mit Frankfurt. Aber jetzt haben wir die Scheiße, drei Traditionsclubs, die da unten drin stehen und zwei davon, naja, einer steigt sicher ab, einer muss in die Relegation. Blacky, wie siehst du die ganze Sache?
Ja, es ist natürlich schade, dass jetzt da drei Traditionsclubs stehen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, gibt es da Vereine, denen wir das vielleicht ein bisschen mehr gegönnt hätte, die da vielleicht eher hätten stehen sollen, damit der Fußball mal wieder ein bisschen mehr schöne Traditionsvereine da sind. Aber leider haben wir ja auch schon gesehen, dass von der zweiten Liga her direkt wieder was nachgeschossen kommt, wo man auch keinen Bock drauf hat. Außer der liebe Herr Alfred Draxler, hast du ja heute auf deinem Blog auch schon wieder gepostet. Seinen wunderschönen Tweet, da muss ich im Strahl kotzen. Es hat halt einfach nichts mit Fußball zu tun. Der hat sich ja auch so schön über das euer Montagsspiel gefreut gehabt.
Ja,
ne? War ja eine absolute Sensation.
Unfassbar, ja.
Gut, aber um den Herrn Alfred soll es jetzt nicht gehen. Aber ja, Abstiegskampf, wie du gesagt hast, definitiv die neue Meisterschaft. Es ist spannend bis zum letzten Spieltag. Und einer von diesen drei Traditionsclubs, die wir jetzt genannt haben, wird definitiv absteigen. Momentan haben wir so ein bisschen, was das angeht, die Frankfurter ein bisschen die Oberhand. Wir stehen am besten da von den Clubs. Aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten, weil ich sehe gerade Werder auch im eigenen Stadion für hochgefährlich an. Und Stuttgart sind die einzigen, wo ich sage, so ein bisschen, die sind ein bisschen abgeschlagen. Also das wäre schon eine sehr große Überraschung, wenn die es da unten noch rausschaffen.
Also selbst wenn ihr verlieren würdet bei uns, ne, und Stuttgart gewinnt, sind es immer noch 6 Tore, ne?
Ja.
Also ihr seid, sagen wir mal, die, wo man sagen würde, okay, worst case wäre Relegation, ne?
Denke ich auch eigentlich.
Ja, ja, ja. Ja, gut, was sagen denn die Schalker und die Dortmunder dazu? Die, ja, für Schalke geht's eigentlich auch um nichts mehr, sind sicher im UEFA Cup drin, ja, oh, keine Ahnung.
Für uns geht's um den direkten Qualifikationsplatz.
Du meinst um Platz 5?
Wenn wir nicht 5 oder 6 werden, sondern Platz 7, müssen wir durch 2 Qualifikationsrunden. Und wenn ich an unsere letzte Qualifikationsrunde in der Champions League denke, oh Gott.
Ja gut, aber ihr macht es bestimmt besser als die Mainzer, die es ja niemals schaffen, über eine der Qualifikationsrunden hinauszukommen.
Ja, weil natürlich auch jedes Mal, Mainz ist irgendwie jede zweite Saison oben und verlieren dann alle ihre Leistungsträger,
genau.
Die armen Schweine, ey.
Und
aber
ich meine,
vor denen muss man eigentlich echt mal den Hut ziehen, ne?
Ich meine, man hat ja gesehen, dass es nicht nur Schlechtes bringen kann, wenn man in der Qualifikation schon vorher ein paar Pflichtspiele zu absolvieren hat, ne?
Genau, ja.
Bei Dortmund zum Beispiel eben halt.
Aber was ich mich immer frage bei sowas, ne? Man hat es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, ne? 5, 6, 7, jetzt 7 ist ja nur, weil irgendwie Bayern und Dortmund im DFB-Pokalfinale stehen. Ist das eine Motivation noch, vielleicht die letzten Spieltage Gas zu geben, um sich die zwei Runden zu schenken? Ich glaube, das ist, also wenn man sich die Leistung der Mannschaften in den letzten Spielen anguckt, scheinen die so ein bisschen, okay, wir sind sicher auf jeden Fall im UEFA Cup drin, ob es jetzt Quali ist oder nicht. Wir lassen das ein bisschen ausklingen. Oder hattest du beinahe das Gefühl, dass Schalke irgendwie in den letzten Spielen irgendwie noch die Motivation
hat. Bei uns ist ja sowieso immer das große Talent, wie wir jede Woche mit Volldampf irgendwie uns in die Scheiße reiten. Bei uns war bis diese Woche ja eigentlich noch die Motivation drin, weil wir ja noch Chancen auf dem 4. Platz hatten. Das ist ja dann in letzter Sekunde in Augsburg gestorben, beziehungsweise gegen Augsburg. Und ansonsten geht es bei uns ja um Arbeitsplätze. Breitenreiter ist ja praktisch schon mit einem Bein irgendwie im Grab, sagt man zumindest soweit. Und mal gucken, wer aus der Mannschaft dann nächste Saison überhaupt noch irgendwas zu melden hat. Weil man muss sich ja jetzt auch so ein bisschen Heidel und eventuell auch Weinziel präsentieren. Daher denke ich, dass da noch ein bisschen Motivation da sein wird, sich jetzt noch irgendwie zu zeigen.
Okay. Ich glaube nicht, aber ich lasse mich da gerne das Besseren belehren, wobei ich
Würde mich
jetzt,
auch nicht überraschen.
warte mal, ich habe jetzt gerade schon meine Tipps irgendwie eingegeben. Warte mal, gegen wen spielt er denn am letzten Spieltag überhaupt?
Hannover.
Hannover.
Ja, gut.
Ja, die haben gar nicht, da hast du das Gefühl, die wollen sich nur gut verabschieden, die haben nichts mehr zu beweisen, aber spielen dafür den besten Fußball in der ganzen Saison, ne?
Haben die eigentlich schon mal verloren, seit sie abgestiegen sind?
Ja.
Also, nee, also ja?
Ja. Und sie spielen in München, da muss man auch nicht unbedingt. Aber es ist eine andere Geschichte. Ihr spielt in Hoffenheim, da habe ich, glaube ich, 1-1 getippt. Ja. Hoffenheim ist natürlich jetzt auch sicher, keine Ahnung. Aber mal generell als an einen Schalke-Fan gefragt irgendwie. Muss ich sagen, ich war vom Breitenreiter immer beeindruckt. Sagen wir mal, die Zeit bis vor Schalke. In Paderborn super gearbeitet, dann war er noch bei ein, zwei Stationen vorher. Immer überragend, gute Leistung, aus nichts viel gemacht. Jetzt auf Schalke wie Dutzende Trainer vor ihm, so mit ha Hamburg, so der Trainerschleudersitz der Liga. Ja, man hat das Gefühl, er wird wie viele vor ihm jetzt irgendwie mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Irgendwie, er hat von seiner Reputation auf Schalke sehr viel eingebüßt. Ich zum Beispiel als neutraler Fußballfan in diesem Fall denke, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man nicht mit ihm in die neue Saison gehen wird. Wie siehst du das?
Immer ein bisschen hin und her gerissen, weil man ja auch null weiß, was Heidel so im Kopf hat. Er hat bisher sich ja sehr vornehm zurückgehalten. Aber wenn man so das Ganze hört, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir Breitenreiter durch Weinziel ersetzen, der uns dann auch wieder mehrere Millionen kostet. Es wurde ja schon von Augsburg gesagt, dass sie auf jeden Fall die Ablöse von Ingolstadt und ihr Hasenhüttl überbieten wollen. Also wir sollen irgendwie, keine Ahnung, 3 oder 4 Millionen für ihn bieten. Haben wir ja, klar, liegt bei uns ja rum. Wer braucht schon neue Spieler? Breitenreiter ist bei uns super in die Saison gestartet, war, glaube ich, irgendwie einer der besten Saisonstarts, den wir je hatten. Wir haben ja auch irgendwie Duisburg im Pokal rausgehauen, wie sonst was. Also es war alles super, bis Tönnies dann es für eine gute Idee hielt, eine Manager-Diskussion anzustoßen. Und seitdem ist bei uns eigentlich der Knick drin und ja, das war
Das ist
eigentlich der
mir auch so eine
Moment. Ja.
Sache, die mir aufgefallen ist, gerade seitdem das Thema Heidel dann aufgekommen ist und er dann ist klar war, dass er zu Schalke kommt, hatte ich so das Gefühl, dass ich vom Umfeld von Leuten, die auch hier so bei mir im Bekanntenkreis so ein bisschen Schalke-Sympathisanten und Fans sind, dass von denen jeder schon sofort angefangen hat, darüber zu reden, na, wer ist denn nächste Saison bei uns denn Trainer? Und ich finde, da wird auch so schnell von der Fanseite aus her sofort immer so, da ist so eine komplette Unruhe einfach
Aber woran
in
liegt
dem
das denn
Verein. Ich
auf
verstehe das
Schalke?
auch
Ich
nicht. Ich
frage
finde es
mich das
aber
immer.
auch immer so interessant, weil eigentlich finde ich, dass Breitenreiter genau eigentlich die richtige Person für Schalke ist so. Das Einzige, was er nicht mitbringt, ist diese ganze, dieses Standing, was man auf Schalke haben muss, damit man als Trainer möglicherweise akzeptiert wird, einfach. Dass man schon
Das heißt,
gewisse
ein
Erfolge
Welttrainer
vorzuweisen
oder
hat.
was?
Ja,
Ja.
so ein Di Matteo, wobei das natürlich jetzt auch nicht so gut geklappt, am schlechtesten. Aber so prinzipiell fand ich den Breitenreiter gar nicht schlecht. Und ich hab auch genau die Erfahrung gemacht, dass nämlich seit dieser Heidel-Diskussion, beziehungsweise seit es klar ist oder seit es ein Gerücht gibt, dass er kommt, dass da wirklich ja, einfach wieder, sag ich mal, die ganzen Schalker Leute an den Thron von dem Breitenreiter sägen, so ein bisschen.
Aber ich frage mich, warum das in Schalke immer so ist. Also da wird jeder Trainer systematisch irgendwie nach und nach abgesägt. Also was muss denn ein Trainer noch alles mitbringen? Also ich meine, wenn du die letzten Jahre anguckst, da war ja alles, was Rang und Namen hat auf Schalke. Und irgendwie nach kurzer Zeit wird der da kaputt geredet. Ne? Ich denke, also mal ganz abgesehen von der Trainerdiskussion, denke ich, dass Schalke das Beste, was ihm passieren kann, ist jetzt, dass der verkackte Held da weg ist. Ne? Also von dem halte ich ja überhaupt nichts. Also ich glaube, dass der Sportdirektor oder Manager oder was für eine Rolle das auch ist, dass das zumindest ein richtiger Schritt ist. Aber ja, das mit dem Trainer ist ja eigentlich ein Unding. Das ist ja schlimmer als beim HSV und das heißt ja schon was, ne?
Ja, bei uns, wenn auch mal siehst, gerade die Standings, wenn wir vorbereiten, hatten wir Di Matteo, da hatten wir Keller, wo auch keiner weiß, wie der überhaupt zu uns gekommen ist. Der hat einen super Job gemacht, eigentlich, neutral betrachtet. Der hat eine völlig verunsicherte Mannschaft relativ hochgeführt, hat, glaube ich, zweimal Champions League erreicht, wurde am
Vor allem
Ende
auch ein
auch
bisschen
trotzdem.
spielerisch weitergeführt, ne? Muss man
Genau,
ganz ehrlich
der hat die
dazu
ganzen
sagen.
Jungen rangeführt, weil das wäre auch genau sein Ding. Er war ja irgendwie auch vorher U17-Trainer oder so. Halt, die haben wir rausgekickt mit Schimpf und Schande und da haben wir uns dann Roberto Di Matteo angeholt. Das war halt Ja, geiler Tausch. Davor Hoop Stevens, unser Jahrhunderttrainer, also viel besser als das ging es nicht, auch rausgeschmissen. Gut, davor Rangnick, der dann gesundheitlich aufgehört hatte. Das wäre vielleicht der Einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, der hätte langfristig die Chance gehabt, auf Schalke wirklich was aufzubauen. Aber da kam uns dann leider ein bisschen was anderes dazwischen. Ansonsten, ja, die Unruhe, die bei uns immer herrscht und so, das letztens noch gelesen in der Zeitung, dass es wohl mittlerweile sich natürlich auch viele Sportpsychologen damit beschäftigen und es immer wieder auf unsere 7-Minuten-Meisterschaft zurückführen. Quasi da draußen so eine, also es wird auch viel auf anderer Seite wieder viel bestritten und es wird dann gesagt, ja, nein, das ist Quatsch, aber die Theorie halt, dass quasi seitdem einfach, gerade weil wir auch so unglücklich daran gescheitert sind, es war ja dann am Ende dieser Freistoß in Bayern oder für die Bayern, wo man sich halt auch fragen kann, musste der sein, ja, nein, dass sich viele Schalker halt.
Ich glaube, jeder Fußballfan hat das noch vor Augen, weil das war ja. Genau, aber das ist ja genau wieder der Punkt, ne? Wo wir gerade wieder dabei sind, ne? Genau sowas geht mir halt so ab, ne? Das haben wir alle noch miterlebt, dass eine Bundesliga-Saison und eine Meisterschaft so spannend sein kann, wo wirklich dann so der letzte Freistoß die Meisterschaft entscheidet. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, und ich werde ja auch immer dafür geflamed irgendwie von allen möglichen, aber mir fehlt die Scheiße so, ja? Also so eine, es ist so furchtbar, wie sich die Bundesliga entwickelt hat, ja?
Mir nicht, ja. Weil wir standen immer auf der falschen Seite des Scoreboards. Aber ja, ich weiß
nicht. Aber das macht es doch aus irgendwie. Was? Also keine Ahnung, vor 2 Jahren stellt sich der Hoeneß hin und sagt, ja, es wäre ja so langweilig und man müsste ja irgendwie sicherstellen, dass die Liga spannend bleibt, auch für die Vermarktung und so weiter. Haltet ihr es, jetzt um wieder von Schalke wegzugehen, haltet ihr es prinzipiell für möglich, dass bei uns in nächster Zeit mal sowas passiert wie jetzt in England mit Leicester?
Nein, sehe ich überhaupt nicht. Bayern ist einfach zu stark und wie wir es ja vorhin kurz auch am Anfang erwähnt haben, was sie heute jetzt, also die schon wieder eingekauft haben, ja, die Tage jetzt, also da schaust du dich schon mal ein bisschen um, so die haben jetzt wieder 2, 3 Spieler für ein Geldwert gekauft, der komplette Kaderwert von Frankfurt ist oder auch von Bremen, ja, dann wird einfach da auch, ich habe immer noch das Gefühl, dass teilweise doch immer noch systematisch die Spieler weggekauft werden von anderen Vereinen.
Ganz schlimmes Thema.
Ne? Ich
ganz
weiß, darfst du nicht ansprechen.
Darfst du nicht sagen, ne?
Wirst du sofort von jedem Bayern-Fan dafür verprügelt.
Erste, was kommt, so exemplarisch, ja, aber Dortmund hat ja auch Marco Reus von Gladbach gekauft.
Genau.
Das kommt jedes Mal.
Also ich bin ja Fan davon, immer so ein bisschen diplomatisch an die Sache dran zu gehen. Ne? Jetzt nicht so pauschalisierend zu sagen, gut, Bayern kauft die Spieler weg. Das Problem ist, dass man das schon sehr lange sagt und es einfach stetig immer so weitergeht. So. Das ist, was die sich da, sag ich mal, bei den ganzen zweiten Plätzen, bei den Rivalen, sag ich mal, bedienen. Also, keine Ahnung, du hast da auch relativ viel dran zu nagen gehabt mit dem Pizarro zum Beispiel, ne?
Ja, Werder sowieso. Ich meine, wir waren ja nun, auch wenn es jetzt nicht mal ansatzweise mehr so ist, über viele Jahre natürlich der Hauptkonkurrent der Bayern immer wieder. Und ich habe ja vor kurzem die Liste auf meinem Blog gehabt, die ist ja unendlich lang, ne? Angefangen bei Otto Rehhagel, Mario Basler, Andi Herzog, dann irgendwie, ich weiß noch, ich meine, da kann ich jedes Mal wieder ausrasten, vom UEFA Cup Halbfinale gegen Atletico Madrid damals, irgendwie das Geheimtreffen mit Miro Klose und schön Unruhe reingebracht und wir sind auch im Halbfinale ausgeschieden. Das ist halt typisch Bayern, ne?
Ich bin auch einfach froh, dass diese ganze Geschichte um Hummels jetzt einfach schon ein paar Tage jedenfalls vorher zu Ende gegangen ist.
Ja, das ist doch spannend.
Das wäre einfach schrecklich gewesen, wenn, sag ich mal, jetzt irgendwie zufällig einen Tag vor dem Pokalfinale rauskommt, dass Mats Hummels wirklich fest wechselt. Ich meine, die Gerüchte sind ja immer schon da gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Aber es würde ins Bayern-Schema passen, wenn
es so würd,
zwei ja, Tage vor
dem Pokalfinale. Das würde ins Bayern-Schema passen. Man muss jetzt nur noch gucken, ich weiß gar nicht, was 2013 mit Götze vor dem Halbfinale gegen Madrid, wo dann einfach rauskam, ja, Götze wechselt zu Bayern. Das war natürlich ein ziemlich, ziemlich krasses Ding, ne?
Ja. Wie siehst du denn eigentlich die Saison als BVB? Es ist ja fast schon eine Farce. Du spielst so eine Saison, ja, hast weit mehr Punkte irgendwie als im Doublejahr, ja, und du bist Zweiter.
Ja.
Kommt man sich komisch vor irgendwie, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ligatechnisch war das von Anfang an natürlich auch das Ziel, wieder Champions League zu spielen, ne?
Ja.
Wo ich jetzt wirklich eher wirklich dran zu kauen hatte, war diese Geschichte gegen Liverpool. Das war so ein bitterer Abend und ich habe wirklich gesessen und ich wusste einfach nicht mehr, was ich denken sollte, ne? Also
ich glaube sogar da sind die Bayern sauer, ne?
Weil ja.
Sie spielen ja Champions League, weißt du, und kommen immer ins Halbfinale und trotzdem werden sie von Klopp und dem BVB, sagen wir mal, Internationales Spiel des Jahres
geschlagen. Oh, genau, ne? auch zuschauerzahlenmäßig. Ja.
Das war aber auch wirklich ein grandioses Spiel. Das,
unfassbar,
das, das war Fußball. Das ist der Moment, wo ich sage, deswegen liebe ich Fußball.
Man das kriegt Spiel zwar, der Saison, muss man so
ja,
sagen.
Ja, das war so schön. Und tut mir jetzt leid, ne, aber ich bin halt auch ein bisschen natürlich Liverpool-Sympathisant dadurch, dass ich eine Zeit lang in England gelebt habe. Und deswegen hat mich das riesig gefreut, da das Spiel zu sehen. Und es war auch einfach genial. Beide Spiele waren super.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ja, das ist wieder. Aber irgendwie meine, da ist man dann doch irgendwie ein bisschen, also so toll das war, aber ich, selbst ich so als mehr oder weniger neutral, gut, ich war, na klar, klar für Dortmund, aber ja, irgendwie ist es dann, ohne Happy End ist es dann doch ein bisschen bitter, oder?
Ja, genau, vor allem jetzt, wenn man die ganze Saison dann wirklich ohne Happy End abschließen möchte. Ne? Also wir haben jetzt natürlich nochmal die Chance im Pokalfinale da wirklich nochmal aus einer sehr, 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 sehr guten Saison eine richtig, richtig, sehr, sehr, nochmal eine bessere Titel. Saison zu machen, mit dem Titel einfach. Weil ich meine, klar, das ist ja das Ganze, was die Bayern-Fans immer sagen, ne? Du, oder man kann halt gut sein, so, aber man will ja auch einfach irgendwann Titel gewinnen, ne? Das ist einfach so, ne? Und natürlich ist es dann schade, wenn man dann bei so einem Wettbewerb wie die Euroleague, wo man wirklich einfach auch mal einen Titel gewinnen könnte, wo das wirklich realistisch einfach war, dann ausscheidet. Gut, Meisterschaft war, muss ich sagen, da habe ich bis zu den letzten Spieltagen gehofft, dass Bayern da mal ein paar Punkte liegen lässt einfach, ne? Ja, und Pokal müssen wir jetzt gucken, ne? Also das wäre jetzt wirklich nochmal, sag ich mal, das Sahnehäubchen auf eine wirklich schon sehr, sehr gute Saison.
Rechnest du dir wirklich noch was aus im Pokalfinale?
Ja, also
das ist ein Spiel, ne?
Ja, es ist ein Spiel halt, ne? Ja. Also man sieht das immer wieder, was ein, also wie wenig, ja, wie viel, ja, ich meine, es ist jetzt wieder der Satz Pokalfinale, Pokal hat da eigene Sätze, aber ich finde, in jedem Spiel kann man, sag ich mal, auch als schlechtere Mannschaft was reißen. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob Dortmund jetzt, sag ich mal, mehrere Ligen schlechter wäre oder.
Wollen wir eine kleine Wette abschließen, beziehungsweise ich werde mal folgende Voraussage tätigen. Entweder wird Mats Hummels das entscheidende Tor für Dortmund machen, oder er wird den entscheidenden Fehler machen.
Ja,
und der Satz des Kommentators wird sein, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Wollen wir wetten?
Ja, das, also ich sag mal so, es ist halt auch, es wird auf jeden Fall eine schwierige Zeit für Mats Hummels, wenn es so sein sollte, dass er wirklich, sag ich mal, ein Tor verschuldet oder so. Ne?
Findest du die Pfiffe gerecht? Oder angemessen?
Ich finde die Pfiffe gerecht, ja. Also ich finde, dass er muss einfach verstehen, ich meine, es sind zwar Profis, aber genau deswegen muss er halt verstehen, dass Leute auch einfach mit Emotionen an diese Themen rangehen. Ne? Ich finde die Pfiffe dementsprechend angemessen. Das hat man, ich glaube, das ein Spiel Pfiffe ist in Ordnung so für sowas. Was ich nicht gut finde, ist das, was hinterher passiert ist, als er dann wirklich doch, sag ich mal, wirklich sich ein Herz genommen hat und zur Südtribüne gegangen ist, Mats Hummels, dass sie dann wirklich skandiert haben, Mats Hummels ist ein nicht so guter Sohn. das ging dann schon zu weit, weil ich meine, das ist dann auch wirklich dann einfach undankbar und wird dem Ganzen nicht gerecht, obwohl es eben halt klar ist, dass die Leute verärgert sind, ne?
Ja. Okay, ihr habt heute, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, eins der größten Talente im europäischen Fußball euch geschnappt. Dembélé heißt der, glaube ich.
Ja.
Eine erste Einschätzung von dir dazu?
Bin ich vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das jetzt für viele, natürlich neben Bayern, mit dem Sanchez, den sie sich jetzt geholt haben, mit so die größte Verpflichtung jetzt, so was Talente anbelangt. Aber ich bin eigentlich ein bisschen vorsichtig immer, was diese Transfers angeht, die man nicht kennt, sage ich mal. Zum Beispiel hatten wir ja auch, ich glaube 2013 war es, den Jojic, wo ich sehr, sehr lange vorher auch schon Videos geguckt habe, ihn verfolgt hatte, weil ich selber sehr begeistert von dem war. Wo aber hinterher einfach nicht das gekommen ist, sage ich mal, was man sich erhofft hatte, und dementsprechend bin ich bei Talenten immer vorsichtig.
Ja gut, natürlich, aber da gibt es ja auch Gegenbeispiele.
Ja, klar, da gibt es auch Gegenbeispiele. Vorher, ne? Ja. Trotzdem, ich finde gut das, was ich gesehen habe. Der kann Fußball spielen, definitiv. Ne? Technisch natürlich überragend. Offensiv sowieso, was, wenn ich mir da gucke, wie er manchmal da die Tore da noch hinkriegt. den Spieler umdribbelt, kurz im Strafraum noch. Das ist echt alles schon sehr, sehr schön. Aber das sind halt auch alles seine besten Szenen. Ne? Und das
also was man so liest in der Presse, war Paris Saint-Germain an ihm dran, Leicester war an ihm dran, Bayern war an ihm dran. 15 Millionen soll er gekostet haben.
Und die machen das kommt nicht von, umsonst. Ne? Also,
wollte ich gerade sagen. Kommt vom Startrennen und gilt als bester Nachwuchsspieler der Ligue, wie wird es ausgesprochen, der französischen Liga.
Der Ligue 1, ja.
Ligue 1, genau. Ja, 12 Tore und 25 Assists für Startrennen. Also,
ich finde ganz nett. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und hoffe, dass er gut einschlagen wird. Wir könnten es, glaube ich, nächste Saison gebrauchen.
Ja, ich bin gespannt. Meinst du, dass Borussia Dortmund das Niveau halten kann und wirklich. Also, ich hatte ja letzten Spieltag, habe ich mir richtig so zusammengetippt, ne? Schon gedacht, BVB gewinnt gegen Frankfurt hoch. Bayern ist raus aus der Champions League und sind nicht mehr so motiviert, wird ein bisschen irgendwie gewechselt und so weiter. Dann kriegen sie ein unglückliches Tor, verlieren in Ingolstadt und plötzlich können sie noch Meister werden. Das wäre schön gewesen, ist natürlich ganz anders gekommen. Aber ich meine, also es gab lange nicht mehr eine Mannschaft, die so lange Bayern Paroli geboten hat. Die Frage ist, könnt ihr das Niveau auch nächste Saison halten? Was ist mit, Aubameyang heißt es, geht zu Real Madrid, Gündogan ist verletzt, will dann wahrscheinlich wieder verlängern, wenn er jetzt verletzt ist.
Ja,
ansonsten will er schon lange weg eigentlich.
Das ist auch ein interessantes Thema. Das steht ja jetzt noch aus, sage ich mal. Also, was man natürlich noch nennen müsste als sehr, sehr wichtigen Spieler, ist natürlich Mkhitaryan, ne? Weil der ja eigentlich in der Offensive so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich gewesen ist dieses Jahr, beziehungsweise vor allem in der Hinrunde, nachdem Aubameyang ja, sag ich mal, seinen Lauf beendet hat, beziehungsweise nicht mehr ganz so gut getroffen hat wie vorher. Ich glaube, dass es definitiv spannend werden kann, sollte man Mkhitaryan zum Beispiel halten können. Ich glaube aber auch, dass man mit diese Konstanz von Bayern einfach nicht erreichen kann. Also die haben jetzt, sag ich mal, über Jahre weg das Meisterabo schon und das nicht zu Unrecht, weil sie eben halt gute Arbeit leisten und eben halt auch konstant spielen. Und das ist uns ja auch, sag ich mal, vor allem in der Hinrunde so ein bisschen abgegangen, dass wir dann gegen Mannschaften wie zum Beispiel Hamburg dann auch einfach wieder schlecht ausgesehen haben. Ne?
Ja, traditionell.
Ja, fast, ne? Traditionell gegen Hamburg, ja. Das tut mir auch sehr leid, Steve.
Ja, keine Ahnung. Wir haben dafür gegen Leverkusen und auf Schalke gewonnen. Naja, ganz kurz zum HSV. Ich bin natürlich nicht neutral. Mich kotzt aber ehrlich gesagt an. Ich habe heute gelesen, Kühne 50 Millionen für neue Spieler. Wie kann es sein, dass ein Verein, der über Jahre katastrophal gearbeitet hat, zwei Jahre hintereinander in der Relegation die schlechtere Mannschaft war, im Prinzip nur aufgrund einer Schiedsrichter-Fehlentscheidung überhaupt noch in der Nachspielzeit die Liga gehalten hat, immer wieder von Kühne über Jahre jetzt irgendwie, ich glaube letzte Saison 20 Millionen, die Saison davor 25 Millionen. Das nervt mich als Werder-Fan natürlich, ne? Weil wir so jemanden nicht haben. Und wir uns das alles selbst erarbeiten müssen. Wie seht ihr die ganze Sache mit dem HSV? Der ja, wenn wir übrigens gegen Frankfurt gewinnen sollten, haben wir wieder die gleiche Punktzahl. Sie haben ein besseres Torverhältnis, aber dann hätten wir genauso viele Punkte. Wie seht ihr das?
Ja, also sagen wir mal, das Thema Kühne ist so eine ganz eigene Geschichte. Auf der einen Seite kannst du dich ja auch freuen, Steve, die kriegen die ganze Kohle, machen aber nichts draus. Ist natürlich auch schön.
Du siehst es ja dieses Jahr, ne? Sie haben es ja.
Jetzt haben sie es halt wieder ein bisschen aus dem Loch rausgezogen, was sie die Jahre davor hatten, einfach. Ne? Es ist irgendwo natürlich, fühlt man sich dann als Fan immer so ein bisschen benachteiligt. Auch denke ich so, andere Vereine müssen sich das hart erarbeiten, dann kommt aber jemand und gibt halt das Geld bei anderen Vereinen. Ich meine, ich sehe es halt generell sehr kritisch. Ich meine, es hat zum Glück noch keine Züge angenommen wie bei anderen Vereinen, ja. Aber dennoch bin ich einfach der Meinung, sowas muss nicht sein und sollte auch nicht sein. Man sollte einfach mehr über die spielerische Klasse heraus sich Sachen erarbeiten und nicht einfach nur, weil einer hinten dran steht und immer sagt, hier, brauchst mal noch 2 Euro, hier hast du.
Ja, ist so. Ich habe dazu auch noch, Beinahe, du wolltest was sagen.
Ich bin bei Hamburg immer überrascht, wie schnell in den freien Sinkflug dieser Verein gegangen ist. Die haben doch noch 2009 oder so, 2011, das weiß ich noch. War ja auch für Schalke eine große Saison, aber ich weiß, Steve, da hast du in deiner Vorbetrachtung der Saison, als du über die möglichen Meisterkandidaten gesprochen hast, hast du natürlich wie Bayern genannt, oder war 2010, weiß nicht, so egal, also Wolfsburg, und du hattest auch 2010 und 2011 jeweils Hamburg genannt. Das heißt, die waren für dich da noch Meisterkandidaten, weil die auch irgendwie keine Ahnung, 2009, glaube ich, im UEFA-Halbfinale, hier UEFA-Cup-Halbfinale gegen euch rausgeflogen sind.
Ja,
das waren die Derby-Wochen da, wo irgendwie sie.
Ja, aber im Jahr vorher haben sie auch schon die Meisterschaft mitgespielt, ne? Wir haben sie dann, genau. Das waren noch diese vier Spiele hintereinander, wo wir sie aus allen Wettbewerben rausgekegelt
genau.
haben.
Genau. Wo ihr das eine Spiel verloren habt, um das, was dann unwichtig war. Also das war 2009, 2010, da war dieser Club eine Meisteranwärter. Und jetzt, 6 Jahre später. Ist da nichts. Der Kühne pumpt da Millionen und Millionen rein und es kommt nichts dabei herum.
Ja, ich werf da keinen Stein. Wir waren 2011 auch in der Champions League, ne? Ja.
Ja, gut.
Ja, spannend ist auch, wie man mit den eigenen Helden umgeht, ne? Drobny wird der Vertrag nicht verlängert. Er hat es aus der Presse erfahren, hat ein Interview gegeben, wo er wirklich so Rundumschlag ausgeholt hat. Also, da kann ich ein Lied von singen. Einmal in zwei Relegationen war er im Tor und hat irgendwie den Klassenerhalt festgehalten. Jetzt im Spiel gegen uns, Elfmeter gegen Pizarro gehalten. Wirklich einige Bremer Großchancen, also wirklich brillant gehalten. Und ja, wird einfach Vertrag nicht verlängert. Er erfährt es aus der Presse, irgendwie beschwert sich darüber. Ja, ich saß hier mit Trainer und Sportdirektor irgendwie lange zusammen und keiner sagt mir irgendwas. Aber es ist typisch für den Verein. Er hat sich richtig ausgekotzt, auch gesagt, letztes Spiel könnt ihr euch jemand anders suchen, der im Tor ist. Auch, finde ich auch spannend. So nach dem Motto, leck mich am Arsch, ja.
Vor allem hätte ich ihn auch einfach sportlich nicht so gesehen, dass jetzt Hamburg sagt, okay, den wollen wir einfach nicht mehr haben, weil er zu alt ist oder was auch immer.
Ein guter Keeper. Also ich weiß auch nicht, was
genau,
da das
deswegen,
Problem ist. Sie also wollen jetzt dafür den, wie heißt der, von Darmstadt den Keeper holen, ne?
Ja, genau. Ja, schwierige Sache. Also ich finde das einfach ein Stoß vor den Kopf vor so einen eigentlich verdienten Spieler, der jetzt eigentlich sich hinter Adler gestellt hat, sag ich mal. Gesagt hat, okay, ich bin jetzt der zweite Torwart, auch wenn ich gute Leistung, sag ich mal, immer gebracht habe. Und ich finde dann auch die Reaktion einfach gerecht. Manche unterstellen ja jetzt unprofessionelles Verhalten, aber ich würde sagen, die sind auch nur Menschen und die haben auf jeden Fall ein Recht dazu, sich dann da so zu äußern, einfach, weil es einfach wirklich eine schlechte Aktion war.
Ja, mal gucken, wer sich viel verstärkt. Mit 50 Millionen kann man natürlich ein bisschen was machen. Ja, auch wieder. Das kostet unser ganzer Kader wahrscheinlich. Naja, okay, gucken wir nochmal zurück. Wir haben vorher schon kurz angeteasert zum Abstiegskampf. Ja, Blacky, ich weiß, du siehst es wahrscheinlich ein bisschen anders als ich. Ich habe die letzten Frankfurter Spiele bis auf das Mainz-Spiel nur irgendwie, weil ich natürlich Werder geguckt habe, nicht verfolgt. Gegen Mainz, das war am Sonntag, das weiß ich noch.
Ja.
Das habe ich gesehen neben dem Podcast. Und da stand es unentschieden und ich hatte das Gefühl, da passiert nichts mehr. Und dann fiel aus dem Nix diese Flanke da von der Eckfahne hinten rein. Und man gewann das Spiel und ja, hat keiner erwartet, war so ein bisschen glücklich. Dann das Ding in Darmstadt, wo du, wenn der Wagner den Elfmeter reinmachst, vorne hinten liegst, wo ich so gedacht habe, okay, geil, das ist durch. Und ich weiß jetzt hinten raus, zweite Halbzeit nicht, ob das verdient war, wie sie es gedreht haben. Und gegen Dortmund, ne, ich sag's ja, ich hab's ja letzte Woche im Podcast gesagt, wenn das 1-1 vom Hummels zählt, gehen die unter, ne?
Ganz
von
bitter.
Daher würde ich so persönlich sagen, drei Spiele, wo man ja sich so ein bisschen durchgemogelt hat und trotzdem hat man jetzt das Gefühl, dass ihr so ein bisschen für das Spiel in Weserstadion das Momentum auf eurer Seite habt. Wie siehst du's?
Also ein bisschen mit dem Durchmogeln, das kann ich definitiv so auch unterschreiben. Ich muss aber natürlich trotzdem sagen, dass man gerade beim Spiel gegen Mainz, man lag hinten 1-0, aber die Jungs haben sich einfach nicht unterkriegen lassen und haben gekämpft, haben dann meiner Meinung nach auch verdient erstmal das Unentschieden dann geschossen. Und dann kam halt das Fünkchen Glück dazu. Ben Hatira flankt den Ball, der prallt vom Rücken ab und geht ins Tor. Und das war natürlich dann erstmal ein schönes Gefühl, weil man so gedacht hat, so Leute, es sind noch 4 Spiele bis Ende der Saison. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, ist rum. Und im Hinterkopf hat man halt trotzdem immer die ganze Zeit so ein bisschen 99 im Kopf, wo man auch die letzten 4 Spiele gewonnen hat und die Liga gehalten hat. Und dann setzt sich das natürlich in dem Moment dann Woche für Woche fort. Und dann spielst du in Darmstadt, bist am Anfang sowas von unterlegen. Darmstadt geht zu Recht in Führung. Wir haben Glück, dass der Wagner einen der beschissensten Elfmeter seiner Karriere geschossen hat. Ja? Dass da Hadetzky den Ball einfach schön rausgefischt hat. Dann nochmal Glück gehabt, dass es einen weiteren Elfmeter nicht gegeben hat für Darmstadt, wobei ich immer noch sagen muss, der erste Elfmeter, der gegeben worden ist, den Wagner auch verschossen hat, fand ich jetzt nicht unbedingt elfmeterwürdig. Und dann hat aber ab der zweiten Halbzeit, und das hat Darmstadt schon länger das Problem, dass sie in der zweiten Halbzeit immer so ein bisschen einbrechen. Und es ist genau das wieder passiert.
Bei dem körperlichen Spiel aber auch kein Wunder, ne?
Ja, klar. Ne? Und dann ist natürlich Frankfurt dann einfach nach vorne gebrecht und hat dann das auch da wieder den Siegtreffer gemacht. Und Aigner, der die ganzen Wochen nichts gebracht hat, hat sich so ein bisschen schon mal da wieder bewiesen. Und dann haben die natürlich dann die Woche drauf, jetzt gegen Dortmund das Spiel. Hey, der Ballbesitz war 80-20, ja. Wir hatten 20% Ballbesitz, hatten in den ersten 10 Minuten, na, erste Viertelstunde, natürlich das Tor, aber auch noch ein, zwei andere Chancen. Dann, aber nachdem das Tor gefallen ist, ist es schwierig geworden. Ne? Natürlich, wenn Dortmund das Tor gewertet bekommen hätte, denke ich auch, dass wir vielleicht eingebrochen wären. Aber so ist es dann halt mal dabei geblieben und wir haben halt Dortmund dann auch ein bisschen auf dem Fuß gestanden und denen auch das Spiel dann nicht so einfach gemacht und hinten schön dicht gehalten. Und
aber, also ich meine, ich hab nur die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, ja, und da ist natürlich nur auf die Highlights zusammengeschnitten, aber für mich war das jetzt so subjektiv irgendwie so eine Dortmunder Chance nach der anderen irgendwie, es lief und lief und lief,
also,
und dann grandioser Keeper und die haben sich in die Schüsse geworfen, ne, ist ja klar, dann wächst man ja auch mit der Sache und ja, aber das 1-1, ja, hätte vielleicht einiges verändert, aber ich sehe das jetzt nicht, dass ihr in der zweiten Halbzeit irgendwie das Spiel im Griff hattet, also das war wirklich eine Abwehrschlacht dann, ne?
Nein, aber es ist genauso schon, wie Blacky jetzt gesagt hat, also ist genau der richtige Begriff. Sie haben uns einfach auf den Füßen gestanden. Dementsprechend haben sich bei uns vor allem in der ersten Hälfte auch immer wieder Fehler eingeschlichen. Gut, hinterher hat man einfach gemerkt, dass Dortmund einfach mehr den längeren Atem hatte und einfach mehr Druck aufbauen konnte. Und ja, da war es eine einseitige Sache. Aber vorher war das halt auch schon ein gutes Spiel von Frankfurt. War natürlich trotzdem eine bittere Sache, dass man dann durch so eine Fehlentscheidung dann einfach nicht gewinnt, beziehungsweise kein Unentschieden, ne, rausholt, sag ich mal. Was danach passiert, wusste ich ja jetzt nicht.
Ja, nee, das ist, kann dann schon verstehen, dass man da natürlich auch dann sagt, so, vielleicht doch wieder ein bisschen den Sieg geschenkt bekommen. Aber ich sag auch mal, gerade bei sowas, wie es jetzt gerade am Laufen ist, gehört halt auch einfach, der Abstiegskampf ist halt einfach so, wie er ist. Er ist momentan absolut spannend. Und dann gibt's halt manchmal die Mannschaften, die einfach ein bisschen Glück haben und bei denen es dann halt läuft, ne? Ich muss auch sagen, ich habe von vornherein, spaßeshalber, hatte ich 1-0 für Frankfurt getippt gehabt bei dem Spiel. Aber natürlich gehst du nicht ins Stadion und sagst so, ey, das ist immerhin noch Dortmund. Und rein rechnerisch besteht für Dortmund noch die Möglichkeit, dass sie deutscher Meister werden, ja? Wenn sie uns heute schön abpicken, ne? Schön 4 Tore gegen uns schießen und Bayern vielleicht verliert, ne? Dann wäre immer noch die Chance auf eine Meisterschaft da. Also deswegen habe ich schon gedacht, die werden auf jeden Fall auch nicht das Spiel irgendwie auf die lockere Schulter nehmen, was sie ja auch nicht gemacht haben. Aber am Ende von, wie das Spiel dann rum war, mir ist eine Last von den Schultern gefallen. Ich habe geweint im Block. Weil ich einfach so, ich war emotional so kaputt. Ich war so fixiert auf das Spiel und so fertig, ich habe nicht mal meine Mannschaft anfeuern können. Also mir ist einfach das, ich bin 1000 Tode gestorben, weil, wie Steve ja schon gesagt hat, Dortmund schon die ein oder andere Chance auf unseren Kasten draufgehämmert hat.
Die ein oder andere, ja.
Ja. Und, ne, und dann natürlich in dem Moment, als dann der Abpfiff da war, mir sind erstmal so ein bisschen die Tränen gekommen, weil ich einfach das auch nicht glauben konnte. So.
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen.
Also
wenn man so ein leidenschaftlicher Fußballfan ist, mir geht das nicht
anders. Es war halt ein Big Point.
Ich bin am Wochenende auch 1000 Tode gestorben.
Man hat damit nicht gerechnet. Es war halt ein Big Point und es hat euch quasi jetzt einfach drin gehalten, so ein bisschen.
Ich muss sagen, dass Frankfurt für mich eigentlich seit, sagen wir mal jetzt so, eigentlich schon nicht nur, also keine Ahnung, das Main-Spiel, okay, eigentlich für mich so, neben Hannover eigentlich so ein sicherer Absteiger war, was einmal daran liegt, dass euer Goalgetter irgendwie verletzt ist. Das heißt, er trainiert wieder und könnte vielleicht am Wochenende als Joker reinkommen.
Der Alex Meyer wird nicht spielen, glaube ich nicht.
Ja gut, glaube ich auch nicht, aber ist ja auch egal, irgendwie der war verletzt und dazu Niko Kovac ist für mich ein katastrophaler Trainer.
Ich halte von dem
absolut nichts, ich finde auch, dass er auf jeder seiner Stationen, ich mochte ihn als Spieler schon nicht und als Trainer hat er mich auch nicht überzeugt. Ich habe gedacht, okay, die haben diesen Trainer geholt, irgendwie Meyer ist verletzt, alles klar, die sind sicher weg. Woran liegt dieser Aufschwung? Liegt es wirklich am Trainer oder liegt es an der Stadt oder an der Symbiose aus allem? Woher kommt dieser Aufschwung bei euch?
Also natürlich Symbiose aus allem, aber ich gebe wirklich viel auf den Trainer, ganz im Ernst. Ich glaube, der Kovac, der hat es geschafft, einfach die Mannschaft jetzt wieder ein bisschen zusammenzuschweißen und es gibt wieder, vorher war so ein bisschen das Gefühl, es gab kein richtiges Teamgefüge einfach. Man hatte so das Gefühl, es gibt gewisse Krüppchen, aber als Team mögen die sich teilweise nicht so richtig und so und sehen sich auch nicht als Einheit. Mittlerweile ist es wieder so weit, dass es Mannschaftsabende gibt, wo die ganze Mannschaft wieder zusammen was unternimmt. Das gab es schon länger nicht mehr. Man muss auch dazu sagen, dass ich einfach Fee für den viel katastrophaleren Trainer gehalten habe, der einfach meiner Meinung nach den Spielern so eine gewisse Faulheit antrainiert hat, weil er gedacht hat, ja, so anscheinend Standard, das muss man nicht so wirklich trainieren, muss ja so schon funktionieren, das sind ja alles Profis und ausdach unnötig, ne? Und genau das Gegenteil ist jetzt Kovac. Wir haben die ganze Saison so gut wie keine Treffer aus einem ruhenden Ball gemacht. Und jetzt die ganzen letzten Tore, die wir geschossen haben, sind alles aus ruhenden Bällen entstanden. Also wir haben jetzt so ein bisschen das Darmstadt-Gen
geimpft. Ich wollte gerade sagen,
die Darmstädter, ja genau, die ja auch viele ihrer Tore hauptsächlich aus Standards gemacht haben, das haben wir jetzt in den letzten 3-4 Spielen quasi dann auch so gemacht. Und auch Kovac hat jetzt vor den letzten...
Oh, da leckt er raus.
Ja, ich übernehme.
Ja,
ja, aber genauso musst du ja, genau die, so musst du ja spielen, so musst du die Tore machen. Ne? Wenn du definitiv weißt, gut, wir sind jetzt die unterlegendere Mannschaft, beziehungsweise haben jetzt im Moment gerade...
Leuten... Jetzt ist er wieder da. Er hat nicht mal gemerkt, dass er disconnected ist. Lustig.
Ja. Ich war disconnected?
Ja.
Ah, sorry.
Ich hab dich gerade wieder reingemoved.
Wo war ich denn stehen geblieben?
Weiß ich nicht. Cool. Nico hat auf jeden Fall übernommen kurz.
Ja,
es ging um Standards, glaube ich. Das,
Standards.
Ich hatte euch gelobt, dass ihr
die Standards da auf jeden Fall sich da jetzt verbessert hat. Das war vorher.
Okay. Wie siehst du eure Chancen am Samstag? Hallo?
Ich glaube gerade mein Internet. Sorry, eine Sekunde.
Ja.
Lässt sich gleich verbessern.
Okay, dann fragen wir einfach mal die anderen, ihr Lieben. Wer steigt ab? Wer spielt Relegation? Was meint ihr?
Also, das war auch gerade bei dem Thema Trainerwechsel was. Ich glaube ja, Stuttgart, die galten ja eigentlich zwischenzeitlich schon so ein bisschen als gerettet, auch nach dem Trainerwechsel.
Krass, ja.
Und haben sich dann wieder unten reingeritten. Das ist vielleicht auch manchmal so dieses, du hast halt eben auch nur einmal eine zweite Luft. Und wenn die auch weg ist, dann wird es halt unten eng. Und so wie Stuttgart in den letzten beiden Spielen auseinandergefallen ist, da war eben nicht dieses, die Mannschaft wirft sich in die Bälle, jeder kämpft für den anderen, jeder will unbedingt den Abstieg vermeiden. Deswegen ist für mich Stuttgart eigentlich klar der zweite Absteiger neben Hannover. Also ich habe absolut keine Hoffnung, dass die da irgendwie rauskommen. Und zum Beispiel Kinky meinte ja auch schon in irgendeinem Comments bei dir, dass er als Stuttgart-Fan auch sehr darauf hofft, dass sie absteigen, damit da quasi mal ordentlich durchgeputzt werden kann. Tod raus, Krami raus, irgendwie alle raus. Können sie Held holen, ist jetzt gerade frei.
Er will doch nach Hamburg.
Nee, Hamburg hat schon gesagt, sie nehmen ihn nicht.
Ach so.
Bayersdorf übernimmt. Bayersdorf wird jetzt auch Sportdirektor in Hamburg.
Nee, also, der macht jetzt alles, super.
Nach dem, was heute in Frankfurt passiert ist, hätte ich gern Held genommen.
Ich halte Held für gar nicht für so einen schlechten Manager, aber...
Ja, aber ich hätte ihn auf jeden Fall lieber als Bobic. Deswegen, selbst wenn wir jetzt in der Liga drin bleiben, sag mal, nächstes Jahr dürfen wir wieder gegen Abstieg spielen und ich kotze jetzt schon.
Aber jetzt mal ehrlich, Becky, ganz kurz mal so zwischendurch, ne? Vielleicht habt ihr jetzt diese Saison irgendwie mal Thomas Schaaf und die Leistung, die er letztes Jahr mit der Mannschaft erbracht hat, zu schätzen gewusst, ne?
Hey, ich war dagegen, Thomas Schaaf rauszuschmeißen. Ich hätte ihn gern weiterhin behalten.
Wie mit dem Mann umgegangen wurde auf Frankfurt. Ich meine, in Hannover hat er völlig versagt, keine Frage. In Bremen kann er machen, was er will. Da wird er immer irgendwie eine Legende sein. Aber die Frankfurter irgendwie, der Anspruch, ne? Sie sollen vorher immer
schade.
Oben irgendwie, da haben sie alle Leistungsträger abgegeben, mehr oder weniger, oder die ganz Großen auf jeden Fall. Und dann wundern sie sich, dass sie nur irgendwie Zehnter werden. Und ja, dann hat man ihn rausgeschmissen. Und jetzt sieht man mal irgendwie, wie gut der Kader wirklich ist, ne? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, lass ganz kurz über Stuttgart reden, bevor wir den Plecki nochmal fragen, wie er das sieht am Samstag. Ja, Stuttgart, Phänomen, ne? Nach dem Trainerwechsel mit Kramny, irgendwie Zehnter, eher Tendenzen in den internationalen Wettbewerb, irgendwie Großkreuz, super eingeschlagen und so weiter. Dann, und das muss man fairerweise auch dazu sagen, haben sie eine unglaubliche Verletzungsmisere. Das heißt, ihre halbe Mannschaft, ihre halben Leistungsträger sind verletzt und sind jetzt unten und haben sogar in Bremen 6-2 verloren. Wir sind ja nun diese Saison alles andere als heimstark.
Aber immerhin an einem Montag.
An einem Montag, ja, genau. Niederlage für die Ultras, ne, sage ich nur. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass sie in Wolfsburg gewinnen. Wolfsburg, gerade letztes Heimspiel, wird das ganz locker zu Ende spielen. Und ich habe 2-0, glaube ich, für Wolfsburg getippt. Ja, also für mich auch der zweite Absteiger. Was meinst du, Nico?
Ja, definitiv. Also vor allem, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, wie die sich jetzt die letzten Spiele präsentiert haben, war natürlich unter aller Kanone. Ne? Und dann das Spiel gegen Bremen, das war ja auch einfach sehr krass. Also das war sehr, sehr schön anzugucken, sag ich mal, als Bremen-Sympathisant. Ich sehe das ein bisschen schwieriger mit Werder und Frankfurt, wie die das machen werden. Ich glaube, dass natürlich Frankfurt jetzt ein bisschen Aufwind mitgenommen hat einfach. Ich meine, so ein Sieg gegen Dortmund ist halt auch schon mal eine Hausnummer. Vor allem mit einem Punkt, mit drei Punkten, mit denen man einfach nicht so gerechnet hätte. Aber ich glaube auch, dass ich meine, das hat man die letzten Spiele einfach gesehen, dass die Fans von Bremen einfach auch der Mannschaft, aber auch einfach sehr, sehr viel Kraft geben können. Also,
unser größter Trumpf momentan.
Das ist echt der Wahnsinn. Also ich habe heute schon das Banner gesehen über eine Brücke, glaube ich, irgendwie.
Ja, ich hab's
getweetet. Ja, du hast gesagt, okay, da war das von dir sogar. Und ich meine, wenn die dann wieder ihre Wand dann aufstellen vor dem Stadion, ne, dann haben die halt auch wieder Oberwasser, die Spieler einfach, ne? Und dann wollen die halt, ich meine, beide wollen es natürlich, ne? Aber die Fans, vor allem auch zu Hause, werden dann einfach, glaube ich, möglicherweise den letzten Ticken mehr geben, ne? Also
ja, ich habe heute gerade gehört, Aytekin ist Schiedsrichter. Der ist
ja.
Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass er ein schlechter Schiedsrichter ist. Jetzt, ich habe schon auf Twitter gelesen, ja, der meistgehasste Schiri in Bremen und so weiter. Ja gut, der hat ein, zwei Spiele, wo wir nicht so einverstanden mit waren, Fehlentscheidung, bla bla bla. Aber ich finde, es gibt schlimmere Schiedsrichter als Aytekin. Wie siehst du das, Blacky?
Ja, der hat mal einen guten und mal einen schlechten Tag.
Ja, wollen wir hoffen, dass er einen guten hat.
Ja, für uns, also für Frankfurt.
Hat er einen am besten einen neutralen Tag.
Da nein, natürlich am fairsten wäre es natürlich einen neutralen Tag.
Ja,
also
ja. Aber also keine Ahnung. Ja.
Ja, Steve, wie siehst du das eigentlich? Ich frage das ja nur so aus der Ferne, aber ich habe manchmal das Gefühl bei euch im Augenblick in Bremen, habe ich bei Bremen nie das Gefühl, dass die jetzt mal gerade so richtig Oberwasser haben. Dass man so, wie jetzt gerade bei Frankfurt, die werden gerade so ein bisschen auf so einer Welle mitgetragen. Dieses Gefühl habe ich irgendwie bei Bremen nie. Manchmal seid ihr halt richtig tief im Loch, das passiert ja jeder Mannschaft mal, aber dass bei euch mal so richtig Euphorie ist und man sagt, ja, ab jetzt geht's nur noch aufwärts, das kommt irgendwie nicht so oft vor, oder?
Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir im Gegensatz zu Stuttgart und Frankfurt den Trainer halt nicht gewechselt haben, ne? Ja. Das ist da ein ganz großer Punkt, ne, denke ich. Man hat zum Trainer gehalten. Ich meine ja, dass der Trainer in Bremen gescheitert ist, Skripnik. Ich bin ja grundsätzlich eigentlich immer gegen Trainerwechsel. Ich habe immer gesagt, bitte Schaf nicht und so weiter. Auch mit Schaf haben wir auch zweimal gegen Abstieg gespielt. Aber Skripnik ist mit seinem Fußball einfach gescheitert. Der hat den Verein übernommen letzte Saison. Da haben wir 8-mal hintereinander gewonnen. Spielerisch wirklich sehr, sehr reifen Fußball gespielt. Mit den ganzen Jungen irgendwie wirklich taktisch schön gespielt. Und so weiter. Und dann quasi mit derselben Mannschaft. Okay, wir haben natürlich die Stürmer ausgetauscht, aber trotzdem ist es sonst dieselbe Mannschaft. Und wir haben wirklich jetzt die ganze Rückrunde vor allem nicht nur wieder die üblichen dämlichen E-Jugend-Gegentore, also die typischen Abwehrfehler gemacht, sondern vor allen Dingen spielerisch überhaupt nicht überzeugt. Größtenteils lange Bälle nach vorne gehauen. Und das ist, kann ja nicht sein, dass ein Trainer eine Mannschaft übernimmt, dann überragende Fußball spielt, also auf dem Niveau zumindest, was die Mannschaft leisten kann. Und dann irgendwie, nachdem er das Team dann ein bisschen länger hat, irgendwie dann in alte Dutt-Zeiten verfällt und die Bälle nach vorne haut. Du hast recht, wir hatten diesen Aufschwung nie, aber wir haben, weißt ja selber, also immer wenn man gedacht hat, okay, jetzt haben wir ein paar gute Spiele, jetzt können wir uns irgendwie ein bisschen unten absetzen, dann haben wir irgendwie verloren. Das war ganz spannend. Die Heimspiele gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt nur unentschieden, in Darmstadt verloren, gegen Augsburg zu Hause verloren. Immer wenn du gedacht hast, okay, jetzt haben wir die Gegner, die wir schlagen können, Um da ein bisschen Luft im Abstiegskampf zu bekommen. Gegen die haben wir verloren. Meistens, wenn wir das Spiel selber machen mussten. Meistens zu Hause auch. Und dann kamen die Spiele, wo du gesagt hast, so, ach komm, da kriegst du einen Abschuss, wie auf Schalke, wie in Leverkusen, wie zum Beispiel im Pokal in München. Und plötzlich denkst du, wer ist das und was haben die mit meiner Mannschaft gemacht? Was ist denn da los? So.
Das Pokalhalbfinale in München war aber auch super. Das war echt ein richtig gutes Spiel. Also,
auf einmal. So. Ja. Und das sind also die Dinger, wo du nicht gerechnet. Oder zum Beispiel zu Hause gegen Wolfsburg, ich hätte auch gedacht, dass wir das nicht gewinnen. Immer mal wieder. Oder, keine Ahnung, in der Hinrunde in Mainz, wo wir auf einmal 3-0 gewonnen haben. Oder im also die Pokal war sowieso, das war ja Wahnsinn. In Gladbach gewonnen, in Leverkusen gewonnen, gegen München gut gespielt, zu Hause gegen Köln gewonnen. Und auch in Dortmund stark, erinnert euch daran, wo wir plötzlich 2-1 geführt haben, ne? Auch da ein riesen Spiel gemacht. Das heißt, wir waren vor allen Dingen irgendwie, wir waren sowieso eine Pralinenschachtel, aber wir waren vor allen Dingen gegen Mannschaften gut, wo wir krasse Außenseiter waren und wir nicht das Spiel machen mussten. Von daher, auch wenn wir jetzt natürlich gegen Stuttgart ein riesen Spiel gemacht haben, ist es halt so, dass man so als Werder-Fan halt denkt so, spielen wir gegen eine Mannschaft, wo wir das Spiel machen müssen und B, spielen wir zu Hause, so, wo wir die Saison sowieso nicht so gut waren, also der Nimbus vom uneinnehmbaren Weserstadion, das war mal eine Zeit lang so, der ist halt auch verflogen, gerade in dieser Saison. Und aber der Trumpf, den wir haben und der auch in den letzten Heimspielen immer gestochen hat, sind die Fans, ne? Die einfach gesagt haben, ne, Green White Wonderwall, wir stehen alle und ich habe sowas noch nicht erlebt. Also ich muss ehrlich sagen, gegen Stuttgart konnten die voll nicht spielen, was habe ich also als Werder-Fan, als Fußballfan noch nie erlebt, die konnten keine Interviews machen vor dem Stuttgart-Spiel, weil die Fans so laut waren, dass die Leute ihr eigenes Wort nicht hören konnten. Und als die Mannschaft reinkam, das, keine Ahnung, ich glaube, das hast du in ganz Bremen gehört. Also eine dermaßen Aufbruchsstimmung und wir zusammen und so weiter. Und es hat auf die Spieler übergesprungen. Und ehrlich gesagt, irgendwie, Pizarro hat seine Verletzung nicht so gut gespielt. Finn Bartels ist gesperrt. Mein größter Hoffnungsträger für Samson, ehrlich gesagt, die Fans, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das eingeben müsste. Von daher, ja, das ist unsere einzige Chance, ne, dass die Spieler halt von den Fans mitgerissen werden. So, ja. Das ganz kurz zu Werder. Blacky.
Ja.
Passt wieder alles bei dir?
Nee, ja, passt wieder alles. Alles kein Problem.
Ja, dann nochmal die Frage an dich. Momentum auf eurer Seite, aufgrund der drei Siege und dass euch ein Unentschieden reicht. Wird es dann auch reichen dafür, dass ihr am Ende 15. werdet?
Es wird unglaublich schwer. Aber ich finde auch, dass es die letzten Spiele generell schon schwer war und dass man halt dann, wie ich wiederhole mich, aber Fünkchen Glück gehört halt auch dazu. Und jetzt am letzten Spieltag haben wir aber wenigstens den einen Vorteil, dass wir halt, wie du auch gerade so schön gesagt hast, ihr müsst das Spiel machen, nicht wir. Es kann von uns aus am Ende 0-0 ausgehen. Wir gehen ein bisschen lachender vom Platz als ihr dann. Und natürlich hat auch Bremen jetzt seine große Fanbase da, aber auch aus Frankfurt werden nicht gerade wenig Leute da antanzen und auch gut Stimmung machen. Und hat man jetzt auch gerade in den letzten Spielen gesehen, natürlich außer in Darmstadt, da durfte man ja nicht ins Stadion. Ich wäre gerne nach Darmstadt, weil nach Darmstadt ist für mich näher, als wenn ich nach Frankfurt fahre zum Spielen, aber gut, andere Geschichte. Und gegen Dortmund war eine Stimmung im Stadion, es war auch absolut überwältigend, also Gänsehaut das ganze Spiel über. Und ich denke, dass wir, wie gesagt, so ein Momentum mitnehmen können in das Spiel gegen Bremen, ein bisschen befreiter spielen können, weil wir in der besseren Position rein von der Tabelle her sind. Aber wir definitiv drauf hoffen werden und auch, denke ich mal, ein bisschen drauf spekulieren werden, dass bei euch der ein oder andere Fehler stattfinden wird, weil eure Abwehr ist jetzt ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Überhaupt nicht.
Natürlich unsere jetzt auch nicht. Wir haben jetzt in den letzten Spielen ein bisschen gezeigt, dass wir doch abwehren können, aber eigentlich über die Saison hinweg auch nicht ganz so gut. Aber ich denke mal, so viele Tore wie ihr habt, haben wir nicht reinbekommen und deswegen könnte natürlich das auch ein Punkt sein, dass dann wieder vielleicht auch mal in Wiedwald.
Ja, dafür haben wir 15 mehr geschossen als ihr und haben
das beste Torverhältnis. Ne? Das stimmt, das ist absolut richtig.
Aber nützt uns nichts, ist ja
nützt relevant. Nix in dem Moment, ja.
Genau.
Aber natürlich auch jemand wie ein Wiedwald, der ist auch mal dafür gut, wenn er halt nur einen mittelmäßigen Tag hat, dann greift er auch mal neben den Ball.
Aber der beste Bremer, der hat in Köln ja das Ding eigentlich festgehalten. Aber okay. Ja, hilft ja
nichts. Ich sag, Wiedwald, der war ja auch, wie er bei uns gespielt hat, wenn er einen guten Tag hat, ist er ein großartiger Keeper.
Ja,
und ich hätte ihn damals, ich fand es eigentlich sehr schade, dass wir ihn weggegeben haben und dann als Gießen hat das Trapp auch geht. Da habe ich mir erstmal gesagt, hätten wir doch mal vielleicht lieber Wiedwald gehalten, weil ich an sich den eigentlich auch für einen guten Torhüter halte. Jetzt im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass wir den Hadecki gekriegt haben, weil der einfach auch ein sehr guter Ersatz für einen Trapp ist letztendlich und fast genauso gut hält. Und dass ich da zumindest auch froh bin. Der hat uns viele Spiele gerettet und ich glaube auch, dass er dann gegen Bremen auch wieder ein entscheidender Punkt sein kann und da vielleicht auch den einen oder anderen Ball von der Linie runterkratzt. Und wird aber definitiv schwer und ich hoffe natürlich ich gebe jetzt schon mal direkt meinen Tipp für das Spiel ab und ich sage, das Spiel geht 2-3 für Frankfurt aus.
Also ja, Frankfurt dann gewinnt. Müssten wir, so wenn das so ausgeht, müssten wir sogar darauf hoffen, dass Wolfsburg mindestens unentschieden gegen Frankfurt, gegen Stuttgart spielt. Ne? Sonst würden wir dann bei einer Niederlage zu Hause sogar direkt absteigen, wenn Stuttgart in Wolfsburg gewinnt. Aber das will ich natürlich nicht hoffen. Ja, ich tippe natürlich, was anderes ist ja klar, ich habe 3-1 für Werder getippt. Ich glaube, wenn wir gewinnen, gewinnen wir hoch. Aber ja, ich glaube, es ist absolut alles möglich, wie du schon sagst. Quäntchen Glück, Schiri, weiß nie. Zwei Sachen nochmal ganz kurz. Ich glaube, so spannend wie diese Saison war der Abstiegskampf noch nie. Man muss sich überlegen, dass Platz 11 und der Relegationsplatz, also der 16., gerade mal 3 Punkte auseinander liegen. In den letzten Jahren haben immer 34 Punkte gereicht, um die Liga sicher zu halten. Sowohl Frankfurt als auch Werder haben 35 oder 36 Punkte vor dem letzten Spieltag.
Das ist natürlich klar, dass es wieder die Saison ist, wo das mal nicht so ist, wo unsere Vereine ganz unten drin stehen. Ja, ne? Ist so, ja klar. Ne?
Ja, ja, ja. Also um sicher zu sein in dieser Saison, also jetzt wirklich sicher zu sein, brauchst du halt 38 Punkte. Zwar hat Hoffenheim jetzt 37, aber ja, einer von uns muss, ne, um sicher zu sein, 38 Punkte haben. Beziehungsweise Frankfurt würden ja auch 37 reichen, aber auf jeden Fall in den Dimensionen. Also es ist also deutlich mehr als letzte Saison. Ja, nur mal so, nebenbei. Ganz kurz noch eine Frage in die Runde. Thema Oberschiedsrichter bzw. technische Hilfsmittel. Ich ärgere mich ja, ich habe ja so oft in letzter Zeit darüber gerantet, natürlich aufgrund des letzten Spieltags umso mehr, ne, Werder, ein klares Tor nicht bekommen, Hummels war klar nicht abseits, hätte Fahrradkette, man weiß natürlich nie, wie das Spiel dann ausgegangen wäre, ne? Man sagt dann, man neigt dann immer dazu, als jemand, der benachteiligt wurde, zu sagen, ja, aber wir hätten 3 Punkte mehr und Frankfurt 2 oder 3 weniger, kann man natürlich nie mit absoluter Sicherheit sagen. Aber Fakt ist, regeltechnisch oder hilfsmitteltechnisch ist der Fußballsport, obwohl es um Milliarden geht, immer noch in der Steinzeit. Ganz kurze Frage an euch, oder von mir aus auch längere Frage. Technische Hilfsmittel mehr, / Oberschiedsrichter, ja oder nein?
Ja, bitte. Auf jeden Fall. Ich wollte, hatte ich eben eigentlich schon gedacht, als du gesagt hast, so Aitekin sollte nicht ganz so schlecht sein, so ist ein ganz guter Schiedsrichter. Ich finde es immer schwierig zu sagen, ob ein Schiedsrichter schlecht ist, weil es gibt halt Situationen, die du so nicht sehen kannst. Natürlich, wenn er die Linie nicht hält, ne, oder sag ich mal so richtig dicke Böcke da drin hat, dann kannst du immer sagen, das ist ein schlechter Schiedsrichter, ne. Aber genau das ist ja genau das, diese Aufregung nimmt man ja damit quasi raus, indem man dann so einen Oberschiedsrichter da einstellt, sag ich mal. Und auch genau, sag ich mal, die Wut der Fans nimmt man da raus. Und möglicherweise nimmt man dann auch dann von den Schiedsrichtern ein bisschen Wut daraus, wenn jetzt, sag ich mal, der Oberschiedsrichter das entscheiden kann. Und ich finde, dass im Moment vor allem diese Saison die Fehlentscheidungen sich so gehäuft haben, dass man definitiv einfach nicht mehr davon absehen kann und auch durch den technischen Fortschritt eben halt so einen Oberschiedsrichter einfach mal einführen müsste.
Okay. Ja, sehe ich genauso, weil du tust ja auch keinem mit weh. Ich habe es, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt. Es gibt ja eben in den Niederlanden gerade dieses Experiment, dass einfach vorm Stadion steht einfach ein Fernsehwagen. Da sitzen, keine Ahnung, 3, 4, 5 Schiedsrichter drin und werten halt die TV-Bilder aus. Das dauert im Schnitt wohl irgendwie 10 Sekunden, dann haben die eine Entscheidung. Und es heißt dann immer, ja, aber dann, das wären ja immer Pausen, die da entstehen und das Spiel wäre so noch unterbrochen. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn irgendwer sich im Strafraum fallen lässt und
der diskutieren doch eh.
Genau, die ist doch Hudelbildung.
Die diskutieren, ja.
Und das sind, da vergehen 2 Minuten, bis der Ball auch nur in der Nähe des Elfmeterpunkts liegt. Deswegen, also ich habe absolut kein Verständnis dafür, wie man gegen das sein kann. Es würde, wie du schon sagst, es würde extrem Druck rausnehmen, auch Druck auf die Schiedsrichter. Also ein bisschen gehässig gefragt, ich bin mir nicht sicher, dass es in der NFL Schiedsrichter gibt, die sich irgendwie schon quasi wegen Burnout Selbstmordversuche begangen haben. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil die eben einfach so abgesichert sind, da ist einfach eben nicht so viel Druck auf den Leuten. Und es gibt wirklich eigentlich keinen Grund, warum man es nicht machen sollte.
Blacky.
Ja, und ich bin halt einer der alten Schule. Ich möchte es nicht.
Spannend.
Jetzt nicht. Nicht nur, weil jetzt in dem Sinne gerade Frankfurt jetzt mal ein bisschen Glück gehabt hat, aber für mich gehört einfach ein bisschen, es tut mir leid, natürlich geht es um viel Geld, das ist mir bewusst und es geht auch nicht nur um Geld, es geht natürlich auch um Jobs, wenn ein Verein absteigt oder irgendwas drum und dran, dann werden Leute entlassen, hier und da, ne? Klar, logisch, alles verständlich und ich bin aber leider einfach noch ein gewisser Fußballromantiker, es tut mir leid, aber für mich gehört es halt einfach dazu, ja. Allerdings sag ich bin jetzt nicht, würde sagen, wenn es kommen würde, ey, was soll die Scheiße oder sowas, ich würde sagen, lass von mir aus auch ruhig mal probieren, mal so ein Jahr und mal gucken, wie es aussieht, wie das wirklich auf das Spiel dann einwirkt, aber generell gesehen, ich brauch's einfach nicht, ich will's nicht, ich möchte meine Fehlentscheidung, ich möchte mich aufregen, ich möchte mich freuen über Sachen, entweder wenn es für oder gegen mich gewertet worden ist, ja, weil das gehört für mich einfach dazu, das ist einfach so ein
Ich finde es spannend, weil das ist irgendwie für mich immer noch kein Argument, das gehört dazu und ich möchte mich aufregen. Also, Das ist immer so,
Ich kann natürlich verstehen, wenn jemand sagt.
Also, ich will dich jetzt überhaupt nicht angreifen, nee. Blacky, verstehe das falsch. Nicht falsch, aber was das mit Fußballromantik zu tun haben soll. Also, es gibt auch, sag mir ein vernünftiges Argument irgendwie. Du sagst, du findest es auch geil, dich dann über eine Fehlentscheidung aufzuregen, aber. Also keine Ahnung, wenn ihr jetzt, stell dir mal vor, irgendwie am Samstag wird der Abstiegskampf dadurch entschieden, dass ihr irgendwie in der 90. Minute einen Elfmeter kriegt, der keiner ist irgendwie. Dann sagst du, okay, gleicht sich im Laufe der Saison aus oder wie nimmst du das dann?
Ich bin einer der Menschen, der sagt, es gleicht sich in der Saison aus. Weil ich sage einfach so, natürlich, der Punkt ist da, diese Fehlentscheidungen können unglaublich wehtun, sie können natürlich einem auch was bringen. Aber das ist halt einfach so ein bisschen, ich finde, das lässt den Sport einfach ein bisschen lebendiger wirken, finde ich einfach. Da wirkt nicht das ganze Ding wie komplett, aus einem Guss, sondern nee, diese Fehlentscheidungen sind Ausschläge nach unten und nach oben und lassen das einfach ein bisschen herzlicher wirken, alles drum und dran. Und nicht einfach so komplett als Retortenprodukt, was es ja leider zum Teil einfach schon ist. Und ich möchte einfach so ein bisschen diese Wildheit des Sports, des Business Unbefangenen da noch drin lassen. Ja? Und wenn ich jetzt den Oberschiedsrichter habe, dann nimmt mir das so ein bisschen, ja. Aber nochmal, ich bin nicht generell dagegen. Ne?
Na, letztendlich macht der normale Schiedsrichter ja auch das, also ich meine, der nimmt ja dann ja auch irgendwie, sage ich mal, dann das Gefühl, wenn er es richtig guckt, wenn er es richtig sieht. Ne? Ich finde es, der hat halt einfach nur eine bessere Position zum Gucken, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja,
der stimmt. Sieht's, ne? Einfach nur, der sieht es halt einfach nur ein bisschen besser so. Ne? Also der kann ja auch irgendwie, ich sag, und das ist ja die Sache, es wird ja nicht komplett emotionslos dadurch, ne? Das Ganze ist ja, wird ja wahrscheinlich nur bei den ganz krassen Fehlentscheidungen dann passieren, beziehungsweise bei den ganz deutlichen, ne? Also so ein Elfmeter zum Beispiel, da kann man, wenn ein Foul passiert vorher, da kann man auch, sag ich mal, da gibt's auch drei Meinungen, sag ich mal, ne? Also da kann man auch diskutieren drüber.
Selbst wenn du einen Oberschiedsrichter hast, ja, ne? Oder so wie Barner ja gerade erzählt hat, und sind drei in so einem Wagen und diskutieren darüber, ne? Selbst dann, ne? Es gibt halt so viele Szenen, wo man sich auch mit 12 Zeitlupen immer noch nicht einig sein
kann.
Weil
das Reglement aber auch einfach sowas hergibt, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Genau, und ich, keine Ahnung, du hast einen, der die klaren Dinger sieht, der sieht halt, okay, Hummels stand nicht im Abseits, so, und der sieht, okay, der Horn wurde von seinen eigenen Abwehrspielern irgendwie umgerannt, das wäre das Tor korrekt, und das sendet der über ein Mikro runter zum Schiri, und für dich verändert sich ja nichts, Blacky, im Prinzip. Nur, dass es professioneller wird und es weniger Fehlentscheidungen gibt.
Ja, das ist absolut richtig, und ja. Ich sag ja, ich, nochmal, kein Gegner davon, im Generellen, dass ich sagen würde, ich würde es kategorisch ausschließen. Und ich kann euch auch, und da bin ich ja auch jetzt ganz ehrlich, keine gescheiten, stichhaltigen Argumente dazu geben. Aber
das ist ein Gefühl, das ist ein Bauchgefühl.
Es ist ein Bauchgefühl von mir, und ich fühle mich einfach so, wie es gerade momentan ist, in der Geschichte so am wohlsten. Aber wie gesagt, ich tue das nicht kategorisch ausschließen.
Ich glaube, der Test wird wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal, sage ich mal, testet. Und dann wirklich, dass das dann rauskommt, entweder, ja gut, sage ich mal, wir haben jetzt irgendwie natürlich weniger Fehlentscheidungen, aber das Spiel wird dadurch so und so viel verzögert oder es wird einfach langweiliger oder was auch immer. Ich glaube, da müssten wir einfach drauf abwarten und gucken, was da kommt.
Deswegen, ich sage auch, ein Test wäre da in dem Sinne einfach mal das Gescheitste, wenn man vielleicht sagt, ja, man macht es mal für eine Saison, entweder in der ersten oder sogar man sagt als nur mal in der zweiten Liga oder genau, sowas, um zu gucken, wie es da funktioniert. Oder
einfach eine Halbserie, das passt ja auch.
Oder eine Halbserie, so. Genau. Einfach mal schauen, ne? Also kategorisches Ablehnen, wie gesagt, ist nicht hier. Das ist aber einfach ein reines Bauchgefühl, dass ich momentan eher dagegen bin.
Okay, spannend. Es gibt ja viele. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt der Einzige bist, der das sagst. Es sagen viele irgendwie so, ja, das gehört dazu. Ja.
Jetzt nochmal einen Einwurf, Steve.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, in welchem Podcast das war, da hattest du dich so über die bare Tabelle echauffiert.
Ja.
Und es ist halt genau so, ne? Du sagst natürlich, derjenige, der sagt, aber in der wahren Tabelle steht das und das, ne? Das ist natürlich Schwachsinn.
Natürlich. Ne?
Also, und genau das ist ja die Sache, dass Leute immer die wahre Tabelle dann heranziehen, um dann eben halt irgendwas zu belegen. Und wenn es denen gerade so passt, dann nehmen sie es. Und wenn es nicht passt, dann nehmen sie es halt nicht. Ne?
Genau.
Aber die wahre Tabelle ist halt einfach nicht dafür da, sage ich mal, jetzt irgendwie Spielverläufe oder sowas, sage ich mal, klarzustellen. Sondern ich bin auch öfters unterwegs. Es ist einfach eine Plattform, um zu diskutieren, gut, ist das jetzt eine Fehlentscheidung gewesen? Wie kann man das Reglement darauf anwenden, auf den Fall? Und das, was hinterher dabei rauskommt, ist halt die wahre Tabelle.
Ganz kurz, ich wollte gerade sagen, die wahre Tabelle ist doch eher so eine Art Abstimmung, ne? Eigentlich, ne?
Dass
die Mehrheit sagt, ja, das war eine Fehlentscheidung oder nein, es ist keine Fehlentscheidung.
Genau, ne? Du hast dann immer dein Kompetenzteam aus verschiedensten Mannschaftskreisen, sag ich mal, verschiedenste Fans, die dann, sage ich mal, auch ein bisschen sich verdient gemacht haben und gezeigt haben, dass sie das Reglement, sage ich mal, so weit drauf haben, die dann dafür abstimmen können, gut, es war jetzt eine Fehlentscheidung, es war keine Fehlentscheidung.
So, also in dem Sinne ist auch nichts Totales, in Anführungszeichen, dass
nein,
du jetzt sagen würdest,
deswegen. Nein, nein, okay. Quatsch, also es gibt auch Fälle wirklich, wo das dann 50-50, sage ich mal, ist, also das ist dann immer, und das sind auch die Fälle, ne, wie wir gesagt haben, es sind dann die Fälle, wo man dann eben halt nicht hundertprozentig sagen kann, wurde der jetzt regeltechnisch so gefoult, dass es einen Elfmeter geben müsste, oder wurde er nicht so gefoult, dass es einen Elfmeter geben müsste, ne? Weil man das eben halt im Fußball nicht sagen kann. Und das ist das Spannende, halt darüber zu diskutieren. Und dafür ist die wahre Tabelle dann da.
Schönes Schluss, also Schlusswort nicht, aber für dieses Thema, ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich noch grillen will und den letzten guten Tag ausnutzen will. Ganz kurz noch in die Runde gefragt. Ich werde während der Europameisterschaft auf nicht nur auspacken, sondern auch viel vloggen, nicht vloggen, viel bloggen in diesem Fall und die Spiele der deutschen Mannschaft mir anschauen, aber auch irgendwie Coverage machen und bestimmt auch Stammtische. Von daher frage ich einfach mal in die Runde, wie seht ihr die deutsche Mannschaft und die sagen wir mal, Wettbewerbsfähigkeit für die Europameisterschaft übersetzt? Wie weit kommen wir und wird es so gut wie die WM?
Schwierig.
Ja, das passt gut zusammen.
Ja, definitiv. Ich finde, die deutsche Mannschaft ist einfach eine Wundertüte, muss man ganz ehrlich sagen.
Eigentlich nicht.
Überhaupt also, nicht. Findest du nicht?
Nö.
Also, ich
finde natürlich... Bei den letzten sechs Turnieren mindestens im Halbfinale?
Ja, genau. Also, natürlich hat man den Anspruch, dass man, sage ich mal, mindestens wieder ein Halbfinale kommt oder sowas. Sag ich mal, weil jetzt die meisten schon wieder sagen, ja, wir wollen den Titel jetzt wieder haben. Natürlich wollen wir den Titel haben. Aber ich fände es jetzt vermessen zu sagen, gut, wir schaffen es jetzt hundertprozentig irgendwie ins Halbfinale. Aber definitiv sind wir in einer guten Position dafür. Auch wenn jetzt die Vorbereitung etwas schlechter war, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Wundertüte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Halbfinale, ich gehe davon aus, Halbfinale.
Können ja, aber Halbfinale ist ja keine Wundertüte.
Also ja, ganz okay, ehrlich. Ja, gut.
Also natürlich haben wir die Ansprüche, immer Titel zu gewinnen, genau, aber ja also andere sagen wir mal, ruhmreiche Fußballnationen würden sonst was darum geben, bei jedem Turnier ins Halbfinale zu kommen.
Ja, das stimmt, du hast recht.
Ja. Also Halbfinale wäre für mich schon, wo ich sagen würde, das ist okay.
Ja, ja, stimmt, ja, das ist
also,
schon in Ordnung.
Ja. Also du wirst schon sagen Halbfinale.
Ich würde schon sagen Halbfinale, ja. Ja, auch ohne Gündogan.
Freust du dich auf die Europameisterschaft?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin als, ich habe, sage ich mal, den Fußball bei der Nationalmannschaft eher so als langweiliger kennengelernt, als bei den Clubs ist. Also seit ich Dortmund-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, verfolge ich die Nationalmannschaft weniger als Dortmund natürlich. Aber allein aus diesem allgemeinen Fußballinteresse her würde ich sagen, ja.
Okay. Ja, es gibt viele so, die sagen irgendwie, ja, ich gucke lieber Bundesliga, ich bin mit dem Herz mehr in meinem Club.
Ja, genau, das ist Club, die emotionale Verbindung dann einfach, ne?
Nationalmannschaft interessiert mich nicht so. Beinazar, freust du dich und was denkst du, wie sehen unsere Chancen bei der Europameisterschaft aus?
Ja, also freuen tue ich mich auf jeden Fall, wenn ich zurückdenke. Ich glaube, bei der WM, also Gruppenspiele dürfte ich keins verpasst haben, ab dem Achtelfinale vielleicht ein oder zwei, keine Ahnung. Also ich freue mich da wirklich wieder sehr drauf, auch irgendwie mit Kumpels gucken oder so, das wird auf jeden Fall lustig. Unsere Chancen, schwierig. Wie irgendwie die letzten drei Turniere auch, bröckelt bei uns mal wieder verletzungsbedingt die halbe Mannschaft weg, so gefühlt. Aber hat uns die letzten Turniere eigentlich auch nie gestört. Ich denke mal, wir werden ein bisschen holpriger starten und dann, wie wir eigentlich immer machen, uns nach und nach reinkämpfen. Halbfinale halte ich auch für wahrscheinlich und ab da ist es dann schon ja, nah am Zufall dran, wer gewinnt. Ich finde dieses Turnier sehr gut, dass es, glaube ich, diesmal nicht die Mannschaft gibt, die es zu schlagen gilt. Das war bei der WM oder auch bei der EM hieß es halt vorher klar, ne, beziehungsweise bei der EM hieß es, Deutschland muss geschlagen werden. Und bei der WM war es eigentlich mal wieder, Spanien ist das Nonplusultra. Diesmal gibt es, glaube ich, nicht so diesen einen klaren Favoriten. Da gibt es wieder Spanien, Deutschland, Frankreich, so die üblichen Namen, aber...
Belgien.
Stimmt, Belgien, natürlich. Aber ich könnte jetzt nicht mit felsenfester Gewissheit von diesen vier Mannschaften die eine rauspicken, von der ich mir absolut sicher bin, dass sie Meister wird.
Okay. Das konntest du bei der WM?
guter Witz eigentlich. ab dem Viertelfinale. Na, sagen wir, ab dem Halbfinale war es mir klar, dass wir Weltmeister werden.
Naja. Wenn du irgendwie in der 118. Minute irgendwie das
Argentinien-Finale
machst, dann.
Nee, ich hab damals gesagt, bis zum Brasilien-Spiel habe ich gesagt, okay, man, wir müssen einfach damit leben, wir sind irgendwie nicht. Wir sind nicht Bayern, ja, wir sind nicht 100 Kilometer von allen anderen entfernt, wir können geschlagen werden, das kann passieren. Und nach dem 7-1 gegen Brasilien, ab da habe ich halt, also wenn wir das jetzt verlieren, dann bin ich pisst. Nach so einem Spiel kannst du dann nicht nachher sagen, weißt du noch, als wir damals 2014 Brasilien 7-1 aus dem eigenen Land gefegt haben, ja, und dann haben wir es halt gegen Argentinien im Finale verloren. Ne?
Ah, hätte passieren können, ne?
Ja, das kannst du nicht bringen, also da wäre ich wirklich mad gewesen.
Ja, wir alle, glaube ich. Ja, Blacky, wie siehst du das? Euro.
Ich Ich sage erstmal, ich denke mal, Deutschland wird es diesmal nur bis ins Viertelfinale schaffen. Ich habe das so ein bisschen im Gefühl und muss mittlerweile auch ganz ehrlich sagen, dass ich so in den letzten Jahren einfach generell so ein bisschen die Lust an der Nationalmannschaft verloren habe. Natürlich, WM war super und geil, dass man da Weltmeister geworden ist. Aber bei mir hat auch ein bisschen, hat's angefangen, so ein bisschen an der Fassade irgendwie zu bröckeln. In letzter Zeit ist mir einfach das, was da, dass einfach der Fußball generell, auch was die Fans angeht, die halt zu einem Nationalmannschaftsspiel gehen, halt wirklich nur eine Leute sind, die gucken sich halt einmal im Jahr dann vielleicht ein Spiel von der Nationalmannschaft an und sitzen dann halt dann relativ ruhig im Stadion. Ich habe es gefeiert, als die Engländer bei der Laola-Welle so ein bisschen im Block, ein bisschen dagegen gegangen sind in ihrem Fanblock. Und deswegen in den letzten Jahren habe ich einfach so, ich habe so ein bisschen die Lust an der Nationalmannschaft verloren. Das sind natürlich immer noch großartige Kicker in der Mannschaft, das definitiv. Und es ist eine gute Mannschaft, sehe ich auch so, aber generell einfach, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach so ein bisschen von der Basis weggeht. Das heißt, von den richtigen Fußballfans, die Fußball über alles lieben und die halt jede Woche bei ihrem Verein im Stadion stehen und wie gesagt auch auswärts fahren und sowas, weil da habe ich so oft auch miterlebt, dass einfach da viele Leute sagen so, ja nee, mich juckt eigentlich nur meine Eintracht als Beispiel, ne? Und dann die Nationalmannschaft ist ja schön, wenn sie spielt, aber das ist halt für mich nicht Fußball. Und das ist in den letzten Jahren auch bei mir so ein bisschen aufgekommen, dass ich da so ein bisschen, das ein bisschen zuwider geht. Und ich dann aber halt irgendwie so, jetzt gerade auch durch meine Zeit, wie ich in England gelebt habe, ich einfach sehr große Sympathien für England entwickelt habe und ich dieses Jahr einfach mal hoffe, dass England mal da ein bisschen zuschlägt bei der EM, weil ich glaube, die haben dieses Jahr einen richtigen Kader und es könnte für die gut laufen. Aber
okay, also ein Geheimtipp England, ja?
Das heißt Geheimtipp. Also Geheimtipp bin ich auch ehrlich wie du immer bei Belgien, weil Belgien ist für mich aber jedes Mal der Geheimtipp. Auch bei der WM, EM, egal, immer Belgien. Weil Belgien eigentlich auch vom Grundsatz her eine großartige Mannschaft hat, die es aber immer nur so ein bisschen Pech haben.
Naja, aber, also sie hatten ja, haben ja lange überhaupt keine Rolle gespielt. Sie sind ja erst durch De Bruyne und Hazard und wie sie alle heißen, so in den letzten Jahren wieder aufgekommen. Und die haben eine gute EM, eine gute WM gespielt, sind dann ein bisschen unglücklich gegen Argentinien, glaube ich, raus. Ja, ja gut. Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie ihr. Aber das, was der Blackie erzählt, höre ich auch oft. Gerade so von so Ultra-Fans, ne? Die so, ja, wo der Verein halt eine größere Rolle spielt. Und ich sehe das persönlich, ehrlich gesagt, gar nicht so negativ. Irgendwie, dass auch so Sonntagsfans dann mal Fußball gucken und so weiter. Ich finde das immer eine ganz besondere Atmosphäre, wenn ein großes Turnier ist in Deutschland, weil irgendwie so alle zusammen irgendwie das so zelebrieren. Das finde ich immer unheimlich besonders. Von daher ist mir das auch egal, wenn irgendwie das Fans sind, die sonst nicht so in die Stadien gehen. Ich glaube auch, dass wir mindestens das Halbfinale erreichen, einfach weil wir eigentlich eine gute Mannschaft haben. Ich habe auch ein bisschen Angst, ähnlich was der Blackie gesagt hat, irgendwie, dass wir so ein bisschen satt sind. Hast du das gesagt? Naja, so ungefähr.
So nicht so ganz, ja, aber ja.
So nicht, aber ich glaube, wir sind ein bisschen satt durch den WM-Titel. Wir haben unsere Lieder verloren, vor allem mit Philipp Lahm und Miro Klose und so weiter. Wir haben natürlich noch ein paar Granaten. Allen voran Thomas Müller, der immer alle mitreißt und so weiter. Aber ich sehe auch ein paar Teams, wo ich das Gefühl habe, gegen die, also Frankreich ist ja für mich der Top-Favorit, ehrlich gesagt, im eigenen Land.
Kannst du mal bitte sagen, also ich jetzt ohne dir irgendwas zu wollen, ne? Ja. Ich hör das einfach nur immer und denke mir immer so, ja, okay, aber jetzt so Top-Favorit, ich würde die jetzt eigentlich nicht über uns stellen, wenn, sag ich mal jetzt, ne, das dazu kommen sollte.
Also erstmal haben wir in dem letzten Freundschaftsspiel gegen die, gut, das war natürlich das Attentat-Ding, aber davor war ja auch das Spiel, ne? Und von daher war das schon, ich meine, wir haben momentan so gefühlt in dem Freundschaftsspiel gegen alle verloren. Aber die Franzosen haben mich in den letzten Spielen überzeugt, die haben bei der WM schon eine gute Runde gespielt, haben gegen uns, ich will nicht sagen unglücklich, weil das war eigentlich, auch wenn es nur ein 1-0-Sieg war, ein relativ deutliches Ding. Aber die haben jetzt nochmal 2 Jahre drauf, die haben viele junge, hungrige Spieler irgendwie, keine Ahnung, gepaart mit den Alten. Und die Franzosen haben in jüngster Vergangenheit im eigenen Land immer sehr, sehr gute Turniere gespielt. Und das ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das sind so, was der Banaser gerade gesagt hat, ist jetzt nicht die Mannschaft irgendwie mit der Top-Favorit. Aber ich glaube, dass, ja, England hat jetzt viele junge Wilden. Spanien sowieso, wobei ich die Spanier nicht mehr so stark sehe wie vor 2-4 Jahren so. Ansonsten, wie gesagt, Belgien, weiß nicht, also es ist, glaube ich, sehr, sehr offen. Die Deutschen sind ein bisschen satt. Aber wenn ich Geld setzen würde, müsste, würde ich auf Frankreich tippen.
Okay.
Habe ich 98 auch gesagt, sind Weltmeister geworden. Ich hab irgendwie so ein Bauchgefühl. Aber ich gebe dir schon recht. Also man würde jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht sagen, okay, die sind jetzt die Mannschaft und die ja, sind genau. Jetzt so klasse oder so Welten besser als die deutsche Mannschaft.
Ich lese es halt immer und höre es von jedem so, aber ich habe halt noch nie jemanden, sag ich mal, wirklich jetzt irgendwie was darüber reden hören, so warum, ja, so wirklich, ne?
Aber ich meine, wenn du dir die Leute anguckst, ne, die bei Frankreich spielen, das sind halt alles irgendwie so sehr, das ist so eine gute Mischung aus gestandenen und jungen Wilden irgendwie, keine Ahnung. Kannst du in jedem Atletico, wie heißt der, das Tor gegen Bayern gemacht hat?
Griezmann, Alter, Griezmann ist ja, eine Maschine, ich ja, liebe ja, ihn. Griezmann ist großartig.
Dazu Pogba, dann, wie heißt der Arsenal-Stürmer, ich habe meine Namensfindung schwäche, wie heißt der Arsenal-Stürmer, Giroud. Der knipst, Giroud. Also die haben schon eine geile Mannschaft. Und ich glaube, keine Ahnung, Deutschland, Frankreich, Belgien, England, vielleicht England, Spanien, das sind so die Mannschaften, ich weiß jetzt nicht irgendwie, wann wir auf die treffen können und so weiter. Ja, die werden es unter sich ausmachen, denke ich. Und vielleicht wieder so jemand, mit dem man gar nicht rechnet, wie
ja,
der letzte Europameister in Italien. Irgendwie so.
Dieses Jahr wird es ja auch aus dem Grund nochmal ziemlich spannend, dass es einfach mal die größte EM ist, die wir jeweils hatten. Das heißt, wir haben mehr Spiele, mehr Teams, die dabei sind. Das heißt, es könnten auch mehr unauffällige Teams auf einmal herausstechen und einen komplett überraschen. Und das ist vielleicht auch nochmal das Schöne an der bisschen größeren EM auf jeden Fall.
Ja. Und wir haben länger was davon, ne?
Und wir haben länger was davon, ja.
Ja, ja. Gut, dann schließen wir das Ganze, weil ich muss jetzt grillen und meine Frau wird sonst sauer. Ich glaube, wir haben über eine Stunde verquatscht, vielleicht sogar noch länger. Ja, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schöner irgendwie, wenn man es nicht zu zweit macht, sondern zu viert. Von daher will ich das in Zukunft auch so großspurig, kann man schon fast sagen, anlegen. Ich danke euch, dass ihr alle so kurzfristig auch hier aufgetaucht seid und das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank an euch alle und ja, Blacky, ich kann nicht sagen, ich drücke dir die Daumen einfach, weil mein Verein mir viel zu sehr am Herzen liegt, aber solltet ihr verlieren und Relegation spielen müssen, dann drückt ihr euch auf jeden Fall für die Relegation.
Danke, das Gleiche gilt auch dir und hoffen wir einfach mal, aber dennoch, ich habe es ja vorhin auch in der E-Mail geschrieben, dass wir einfach nächste Saison nochmal gegeneinander spielen dürfen.
Ja.
Und nicht, weil ihr direkt abgestiegen seid oder sowas oder wir, keine Ahnung, aber wir hoffen mal, dass wir einfach nächste Saison nochmal zwei schöne Duelle haben dürfen.
Ja, alles klar. Gut, ansonsten auch an Balthasar und den Nico alles Gute. Ist jetzt nicht das allerschlechteste, BVB- oder Schalke-Fan zu sein. Schalke-Fan möchte ich nicht so gerne sein, ehrlich gesagt. Weil da hat man auch so einen Trainer und das immer das.
Ja, aber du bist so leiderprobt, ne? Die kann einfach nichts mehr anhaben.
Ja, okay, glaube ich. Ja, ansonsten wünsche ich uns allen schönen, spannenden Bundesliga-Finale. Natürlich dem Nico ein tolles Pokalfinale mit dem BVB. Vielleicht schafft ihr ja die Überraschung und stehlt dem Bayern das Double und holt einen Titel, was absolut verdient wäre aufgrund der Saison. Und dann wünsche ich euch allen oder uns allen eine tolle Europameisterschaft.
Jawohl.
Alles klar. Schönen Abend und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Video, liebe Community. Wie gesagt, es kommen jetzt öfter Fußball-Podcasts, spätestens wenn die Europameisterschaft losgeht. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und schönen Abend euch. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.